Wie haben Sie sich denn persönlich bislang mit Hannah Arendt beschäftigt und was ist so Ihr Zugang zu ihr gewesen? Weil da gibt es ja schon auch sehr viele verschiedene Facetten.
Also ich habe Philosophie studiert und habe Hannah Arendt dann auch schon im Studium gelesen und bin auf sie aufmerksam geworden. Und zwar eigentlich deshalb, oder was mich damals schon beeindruckt hat, war, dass ihr Denken keiner Denkschule verpflichtet ist, dass es so unkalkulierbar ist. Also wenn man Philosophie studiert und zum Beispiel die Theorie der Frankfurter Schule liest und Horkheimer und Adorno liest, oder wenn man in die Schule der Existenzphilosophie von Heidegger geht, dann macht man eigentlich die Erfahrung, wenn zum Beispiel Adorno über Samuel Beckett schreibt, kommt am Ende immer Adorno raus. Und wenn Heidegger über Nietzsche schreibt, kommt am Ende immer Heidegger raus. Und bei Arendt ist das eigentlich anders. Da ist das immer unerwartet und unvorhersehbar.
Jetzt hat das Deutsche Historische Museum eine Ausstellung konzipiert zu Hannah Arendt und zum 20. Jahrhundert. Und da gibt es auch einige Schenkungen, die stammen aus dem Besitz von Edna Brucke, die Großnichte von Hannah Arendt. Und da gibt es auch ein Interview. Und da würde ich gerne einen kurzen Ausschnitt daraus spielen, indem sie darüber spricht, wie denn sie ihre erste Begegnung als Zwölfjährige mit Arendt beschreibt.
Als Zwölfjährige passt man natürlich auf Dinge auf, die man nachher als Erwachsener vielleicht nicht so prioritär im Gedächtnis hat. Aber mich hat ihre sehr heisere, laute Stimme sehr beeindruckt. Sie war auch jemand, der sehr besonders lachen konnte mit so Rückwärtslacheffekte. Und sie hatte ein Lächeln und ein Lachen, was die Wärme ausstrahlte, die sie insgesamt ausgestrahlt hat.
Das ist ja jetzt ein sehr persönlicher Zugang, den da Edna Brucke hat und Hannah Arendt beschreibt. Welche Facetten der Hannah Arendt beleuchten Sie denn jetzt im Speziellen in der Ausstellung des Deutsch-Historischen Museums?
Also dieser Ausschnitt aus dem Interview mit Edna Brucke, genau, das ist ein sehr persönlicher Ausschnitt und auch ein sehr privater. Das spielt natürlich auch eine Rolle in unserer Ausstellung, auch über die Dinge, die wir dann von Edna Brucke aus ihrer Privatsammlung geschenkt bekommen haben, also aus dem Privatbesitz von Hannah Arendt. Im Ganzen hat die Ausstellung aber noch einmal einen anderen Fokus. Also es ist ja so, dass Hannah Arendt hat sich eben zu ganz, ganz vielen Themen des 20. Jahrhunderts geäußert. Also sie hat sich beschäftigt mit Antisemitismus, mit totaler Herrschaft, mit Zionismus, mit der Politik der Rassentrennung in den Staaten, in den Vereinigten Staaten, mit dem Aufstand in Ungarn 1956, mit den Studentenprotesten, mit Feminismus. Also alles zentrale Themen des 20. Jahrhunderts, und so entstand auch erst einmal die Idee, eine Ausstellung über das 20. Jahrhundert zu machen, und zwar aus der Sicht von Hannah Arendt. Also Hannah Arendt als öffentliche politische Intellektuelle, nicht so sehr als Denkerin und Theoretikerin, die sie ja auch ist, also nicht so sehr die akademische Facette, sondern die Person, die sich öffentlich einmischt. Das war sozusagen der Ausgangspunkt der Ausstellung und das steht auch jetzt noch im Zentrum der Ausstellung.
Wie würden Sie denn den Blick der Hannah Arendt beschreiben?
Es gibt in der Ausstellung ganz zu Beginn einen kleinen Ausschnitt aus dem berühmten Interview mit Günter Gauss, dem Fernsehinterview, das sie 1964 geführt hat. Und da spricht Hannah Arendt vom Wagnis der Öffentlichkeit. Und da sagt sie ungefähr wörtlich, das Wagnis der Öffentlichkeit besteht darin, dass man sich als Person im Licht der Öffentlichkeit exponiert. Und ich glaube, das beschreibt sie selber sehr, sehr gut, weil sie jemand war, bei dem man spürt, wenn sie sich engagiert, dass sie ihre Urteile, die ja mitunter auch sehr harsch und sehr rigide waren und ganz selten unwidersprochen blieben, dass sie diese Urteile immer sozusagen auf eigene Rechnung macht, dass sie die ohne Rücksicht auf eine Weltanschauung, eine Ideologie oder ein Programm fällt und dass sie auch da persönlich dafür einsteht. Und ich glaube, das beschreibt sie sehr schön und das beschreibt dann auch wiederum das Zitat, eben das sie eingespielt haben von Edna Brocke, die dieselbe Erfahrung oder eine ähnliche Erfahrung mit Hannah Arendt gemacht hat, aber eben ganz persönlich und privat als Großnichte von ihr.
Eng verknüpft auch mit Hannah Arendt, wenn man über sie denkt und spricht, ist ja auch ihr eigenes jüdisches Selbstverständnis. Inwiefern spielt das denn in der Ausstellung jetzt auch eine Rolle? Sie hatten ja auch schon angesprochen, eine Diskussion des 20. Jahrhunderts auch um zum Beispiel Zionismus. Also inwiefern taucht das in der Ausstellung eben auch auf?
Das hat einen ziemlichen zentralen Stellenwert. Also das kommt an vielen thematischen Stationen vor und war uns auch wirklich wichtig, sie auch in diesem Kontext zu zeigen. Also das fängt schon mal damit an, dass sozusagen der anwachsende Antisemitismus Ende der 20er Jahre eigentlich für Hannah Arendt, die ja zuvor bei Karl Jaspers und bei Heidegger studiert hatte und richtig eine akademische Philosophin war, dass sie das aus dem akademischen Leben hinaus katapultiert hat und sie sich für die säkulare Geschichte des Judentums und eben auch des Antisemitismus interessiert hat. Und das war ja auch der Grund für sie, dass sie dieses Buch über Rahel van Hagen, einer jüdischen Salondame aus dem 18. Jahrhundert, geschrieben hat. Dann hat Arendt, nachdem sie nach Paris geflohen war vor den Nationalsozialisten, war sie auch Mitglied in einer zionistischen Organisation. Also wir zeigen auch in der Ausstellung diesen Mitgliedsausweis von ihr. Und sie hat im Pariser Exil für eine soziale jüdische Organisation gearbeitet und hat da mitgeholfen, dass Kinder nach Palästina einwandern konnten. Und nach dem Krieg, das weiß vielleicht auch das breite Publikum nicht so genau. Nach dem Krieg hat Anna Arendt zunächst einmal in Amerika für eine Organisation gearbeitet, die hieß Jewish Cultural Reconstruction. Und diese Organisation war dafür zuständig, jüdisches Kulturgut, das die Nazis geraubt hatten, in Deutschland ausfindig zu machen und dann zu überlegen, was damit passiert, etwa, dass es an jüdische Gemeinden nach Amerika überbracht wurde oder an die Nationalbibliothek von Jerusalem. Also Hannah Arendt hat sich vor allen Dingen da um Buchnachlässe und Bibliotheken gekümmert. Also das waren ganz wichtige Etappen und sie war immer wieder auch mit solchen Themen beschäftigt.
Nun haben Sie ja schon auch angedeutet, die Ausstellung, die seit Montag jetzt endlich auch einer Öffentlichkeit zugänglich ist unter bestimmten Beachtung von Sicherheitsregelungen, die hangelt sich ja entlang an verschiedenen Exponaten. Vielleicht können Sie ja mal einige Beispiele nennen, was da für Exponate zu sehen sind und auch beschreiben, wie dann daran geknüpft eine inhaltliche Auseinandersetzung stattfindet.
Einige Exponate, die ich selber sehr gern habe oder die ich sehr wichtig finde, wir zeigen zum Beispiel das Effie David von Hannah Arendt. Das war ein Ersatzdokument für einen Pass. Und dieses Effie David, das kommt aus der Library of Congress in Washington, da liegt der Nachlass von Hannah Arendt, das hat für Arendt 1949 der Stadt New York ausgestellt. Der Grund war eben, dass sie das erste Mal 1949 wieder nach Deutschland reiste, nach dem Krieg, eben auch im Auftrag dieser Organisation, von der ich vorhin gesprochen habe. Und es ist auch deshalb so ein wichtiges Dokument, weil Hannah Arendt ja auch über den Status des Flüchtlings schreibt, weil die Staatenlosigkeit für sie auch eine Ausgangslage gewesen ist, über Menschenrechte nachzudenken. Und sie selber ist viele Jahre staatenlos gewesen. Also sie ist 1938 von den Nationalsozialisten eben ausgebürgert worden. Und deshalb brauchte sie so ein Ersatzdokument. Und dieses Dokument kann man sehen in der Ausstellung. Und das ist auch deshalb interessant, weil auf diesem Dokument musste sie auch nochmal ihre verschiedenen Fluchtstationen eintragen. Also man liest da gleichzeitig sozusagen ihre eigene Fluchtgeschichte darin. Und ein weiteres Dokument, das dann auch wieder mit diesem zu tun hat, ist die Einbürgerungsurkunde, die sie 1951 erhält, als sie nämlich amerikanische Staatsbürgerin wird. Und sie war ja eine ganz leidenschaftliche amerikanische Staatsbürgerin, weil sie eine große Anhängerin der amerikanischen Verfassung gewesen ist, weil die amerikanische Verfassung eine der ältesten Verfassungen noch ist und weil sie von den Amerikanern wirklich sehr hoch geschätzt wird als Gründungsakt. Also so etwas, was wir heute als Verfassungspatriotismus kennen. Das war dann in ihrer politischen Theorie interessant. Und sie schreibt dann auch Anfang der 60er nämlich ein Buch, das heißt Über die Revolution, und in dem vergleicht sie die französische mit der amerikanischen Revolution und gibt der amerikanischen Revolution den Vorzug zur französischen Revolution. Und das Buch ist auch so etwas wie ein Dank an das Land, in das sie dann eingewandert ist. Und das zeigen wir dann eben auch.
Sie widmen einen der Ausstellungsräume auch dem Thema Feminismus. Und das, da würde ich sofort mitgehen, ist natürlich im 20. Jahrhundert hat das eine wachsende, zunehmende Bedeutung. Und da sind wichtige Diskussionen geführt worden. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, warum, hat doch Arendt selbst einmal gesagt, die Frauenfrage, die habe sie eigentlich nie sehr interessiert.
Ja, das ist eines der Themen, die wir auch dann zur Debatte stellen und wo Arendts Urteil natürlich auch kritisch aufgenommen wird, aber nicht nur da, sondern auch noch zu anderen Themen. Genau, sie hat gesagt, der Feminismus oder die Frauenfrage hat mich eigentlich nie wirklich interessiert und wir sind dem irgendwie nachgegangen, warum? Zunächst einmal hat das wirklich was mit ihrer politischen Theorie zu tun. Also der Feminismus Ende der 60er und 70er Jahre, die Frauenbewegung hatte in ihrem Zentrum die politische Agenda, die hieß, das Private ist politisch. Und im Zentrum stand damals vor allen Dingen die Kritik und das Vorgehen gegen den Abtreibungsparagraphen 218, also das Verbot auf Abtreibung. Und für Arendt geht ein Satz wie das Private ist politisch überhaupt nicht, weil für sie einer ihrer Grundsätze ihrer politischen Theorie ist eben das Private und das Politische muss man unbedingt trennen. Das Gesellschaftliche und das Öffentliche sind zwei verschiedene Dinge. Und das hat ihr von Anfang an der Frauenfrage und der Frauenbewegung schon in den 20er Jahren gestört und da hatte sie eine Abwehr dagegen. Trotzdem ist es aber natürlich so, dass Arendt ja vor allen Dingen von Frauen auch rezipiert wurde und Frauen auch beeindruckt, also auch ein Vorbild für sie war. Und das ist vielleicht, weil Arendt sich wiederum als weibliche Intellektuelle verhält wie in postfeministischen Zeiten. Also sie tut etwas, was zu ihrer Zeit eigentlich noch schwieriger oder unmöglich war. Sie bewegt sich in einem fast männlichen Milieu ihrer Zeit, im akademischen Milieu. Und sie sagt dann ja zum Beispiel im Gauss-Interview, sie hat immer einfach, die Frage war für sie deshalb nicht relevant, weil sie hat immer einfach gemacht, was sie wollte. Also sie hat sich eben gegen den damaligen Trend und gegen die Nomenklatur auch als Frau in einem akademischen Milieu durchgesetzt.
Jetzt würde mich abschließend auch interessieren, Sie sind ja jetzt nochmal in eine intensive Auseinandersetzung gegangen über das Kuratieren dieser Ausstellung Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert am Deutsch-Historischen Museum in Berlin. Was steht denn jetzt am Ende dieser Auseinandersetzung, oder die geht ja jetzt vielleicht auch noch weiter, aber was sind die Erkenntnisse oder aber auch die weitergehenden Fragen, die bei Ihnen zurückgeblieben sind?
Also ich habe jetzt selber wieder die Erfahrung gemacht, dass ich ja Arendt sozusagen schon immer wieder und schon so oft gelesen habe, dass man aber trotzdem immer wieder Neues entdeckt und auch inhaltlich Neues entdeckt, zum Beispiel was ich vorher nicht wusste und womit ich mich vorher nicht beschäftigt hatte und was wir jetzt aber in der Ausstellung auch zeigen können, sind die Wiedergutmachungsanträge, die Arendt gestellt hat. Also das selber ist auch ein Kapitel der juristischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus, dass sie noch in den späten 60er Jahren einen Antrag auf den Erhalt einer akademischen Beamtenpension gestellt hat, die ihr ja entgangen ist durch Flucht und Vertreibung. Und der Antrag hat halt zur Begründung, dass das Rahel von Hagenbuch, das sie in den 30er Jahren geschrieben hat, wenn es dann mit rechten Dingen zugegangen wäre, ihre Habilitation geworden wäre. Und so ein Vorgang war im Wiedergutmachungsgesetz seinerzeit nicht vorgesehen. Also wenn man nicht habilitiert war, hatte man auch keinen Anspruch auf diese Pension. Und Hannah Arendt hat dann aber eine Beschwerde vor dem Verfassungsgericht geführt. Also sie ist nochmal eine Stufe weitergegangen und hat sich dann mit ihren Anwälten zusammen auch durchgesetzt. Also sie hat diese Pension dann tatsächlich erhalten und ihre Schrift ist auch als Habilitation anerkannt worden. Und das ist dann auch als Lex Arendt in die Rechtsgeschichte eingegangen. Das, ja. Und das war so eine Facette, die für mich auch neu war.